da ist mein Rat an alle Reportagenschreiber, Sitzfleisch, einfach bleiben, bis der Porträtierte quasi die Maske fallen lässt, weil irgendwann gibt jeder auf, irgendwann hat jeder einen Moment, wo man das, die wahre Person sieht, selbst bei Profi-Politikern oder Promis.
Das war Tina Kaiser. Sie ist Investigativjournalistin beim Stern. Mit ihr und Marc Neller, Chef vom Stern-Investigativteam, habe ich über eine große Recherche gesprochen. Die beiden wollten herausfinden, wieso die Sea Story, eine Yacht, die eigentlich Tauchtouristen aufs Rote Meer bringen sollte, sinken musste. Und wieso gerade in Ägypten so oft solche Schiffe sinken.
Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.
Willkommen zu einer neuen Folge Reporter Insights. Journalistinnen erzählen ihre Geschichte. Mein Name ist Milena Wurmstedt und ich bin Teil des 21. Jahrgangs der Reportageschule Reutlingen. Ich bin heute euer Host. Normalerweise sprechen wir hier mit Journalisten über ihren Werdegang, ja, ihre Karriere. Mit meinen Gästen Tina Kaiser und Marc Neller habe ich über den Werdegang einer Recherche gesprochen, für die sie undercover in Ägypten waren. In unserem Gespräch geht es aber auch um Reporterglück und die Frage, worauf die beiden als Journalisten stolz sind. Die Ägypten-Recherche ist als Text, Film und nun auch als Podcast erschienen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Wir sprechen heute ja über eine Recherche, die ihr beide mitgebracht habt. Es geht um Tauchtourismus in Ägypten und die Frage, wieso gerade dort so viele Schiffe sinken, die Tauchtouristen aufs Meer bringen. Was habt ihr bei eurer Recherche herausgefunden?
Die schnelle Frage gleich zum Anfang. Also, wir machen zwei Sachen in diesem Podcast. Das eine ist, es gibt einen Schiffsunfall, den Untergang der Sea Story mit 45 Passagieren an Bord. 11 davon werden sterben. Wir rekonstruieren dieses Unglück und schauen, war das wirklich nur ein Unglück oder steckt da vielleicht viel, viel mehr dahinter? Du hast das angesprochen. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art. Und dann machen wir uns auch die Suche nach Gründen. Also wir fliegen nach Ägypten und recherchieren dort undercover. Denn wir haben Hinweise, dass A, der Betreiber dieses einen Schiffs nicht den ersten Unfall dieser Art hatte. Den wollen wir finden. Und zweitens, wir bekommen zugespielt die Information, es gibt eine geheime Akte, die das Regime in Ägypten hütet wie ein Staatsgeheimnis. Und die soll mehrere hundert Seiten dick sein. Und natürlich wollen wir wissen, was steht da drin.
Und diese Akte findet ihr dann
auch? Diese Akte finden wir.
Wie lange habt ihr an dieser großen Recherche gearbeitet?
Also das Schiff ist November 2024 untergegangen. So, und jetzt haben wir Mai 26. Und recherchiert haben wir aber vor allen Dingen bis vergangenen Sommer, wo wir schon sehr viele Artikel dazu veröffentlicht haben und auch einen Film. Es hat jetzt nur noch relativ lange gedauert, diesen noch viel ausführlicheren Podcast zu produzieren.
Und es gibt tatsächlich noch ein paar Sachen, die in diesem Podcast auch neu erzählt sind, weil sich dieses Format Podcast für so ein paar Aspekte dieser Undercover-Recherche einfach auch noch viel besser eignet. Also die Recherchereise beispielsweise, die haben wir noch viel größer ausgearbeitet, als wir das bisher getan haben. Und ich glaube auch, dass das ganz gut ist, weil viele Leute, die das hören, ja nicht wissen, wie Journalismus funktioniert. Und wir erklären dann so ein bisschen, wie macht man sowas eigentlich? So eine Undercover-Recherche, wenn man verdeckt in einer Militärdiktatur ist und wenn man vielleicht auch Gesprächspartner ganz besonders schützen muss, damit die nicht ins Gefängnis kommen. Und all diese Sachen, die erklären wir, dazu haben wir auch Experten und so weiter, die da ausführlich zu Wort kommen und die uns das einordnen. Und eines der Zitate von einem der besten Experten, die wir in Deutschland haben zum Thema ist, das ist die rigideste Diktatur, die wir seit Saddam Hussein und seit der syrischen Diktatur gesehen haben. Also ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal zu betonen, weil jedes Jahr ungefähr 1,5 Millionen Urlauber aus Deutschland nach Ägypten fliegen und sagen, da kann man sich doch frei bewegen, das ist doch alles kein Problem. Die Wahrheit ist, es stimmt beides. Die Urlauber, die werden dort in Frieden gelassen, aber für Journalisten, die Fragen stellen, die sehr unangenehm sind und die auch wichtige Geschäfte in dem Land beschädigen, die will man vielleicht nicht unbedingt haben und dagegen würde das Regime auch vorgehen.
Das ist ein ganz gutes Stichwort für meine nächste Frage. Ich habe
mich mit vielen Leuten über diesen Podcast und über eure Recherche unterhalten. Und da kam von einer Person so ein bisschen die Kritik, ja, sobald da deutschen Urlaubern irgendwo was passiert, ist es plötzlich wahnsinnig interessant für ein westliches Rechercheteam. Und sonst wird sich aber nicht so für diese Region und für diese Themen interessiert, also für die Militärdiktatur und vielleicht auch für das Leid, das die lokale Bevölkerung dort erdulden muss. Wie sind eure Gedanken zu dieser Kritik?
Also ich würde sagen, was den Stern angeht. Wir haben ein Auslandsressort, das wahnsinnig viel zu Syrien, wahnsinnig viel zu Irak, wahnsinnig viel zu Iran berichtet hat. Also ich kann das bei uns nicht sehen und bei vielen anderen Medien ehrlich gesagt so auch nicht. Und ich würde aber auch auf der anderen Seite unsere Recherche mit sozusagen, das ist die Weltlage, nicht gegeneinander ausspielen wollen. Ich glaube, beides hat seine absolute Berechtigung und ich finde, das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Und ich denke, dass wir das beim Stern auch genauso handhaben.
Was denkst du, Tina?
Ja, also das kann ich nur so unterschreiben. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es immer schwierig zu sagen, warum berichtet ihr denn jetzt über das? Ihr hättet doch auch über das berichten können. Und meistens stimmt das, aber man hat ja nur, der Tag hat nur 24 Stunden. Ne? Und ich finde aber, dass dieses Thema eine hohe Relevanz hat, weil eben, wie Marc eben sagte, 1,5 Millionen Deutsche jedes Jahr dahin reisen und natürlich noch viel mehr Menschen aus anderen Ländern, aus Europa, den USA, China und so weiter. Und all diese Menschen sich jeden Tag in Gefahr bringen, wenn sie sich auf diese Schiffe begeben. Weil auch das hat ja unsere Recherche ergeben. Es ist dieses Unglück ist kein bedauerlicher Einzelfall, sondern es handelt sich hier um systemisches Problem. Also es geht ja um diese sogenannten Tauch-Safari-Schiffe, also Kreuzfahrten für Taucher, die dann eine Woche auf dem Meer in kleinen Booten rumfahren und auf Tauchgänge gehen, die so weit entfernt von der Küste sind, dass man das sonst nicht machen könnte. Und es gab in den vergangenen Jahren eine große Zahl von Tauchsafari-Schiff-Unfällen, aber mehr als die Hälfte aller Unfälle weltweit sind auf dem Roten Meer in Ägypten passiert.
Also Ägypten mit anderen Worten ist der weltweite Hotspot für diese Art von Unfällen mit dieser Art von Schiffen, die, auch das hat unsere Recherche ergeben, in Ägypten gebaut werden. Also die werden nicht von großen Betreibern irgendwoher aus der Welt gekauft, sondern die werden in Ägypten gebaut und womöglich, dazu werden wir in dem Podcast noch viel spezifischer, ist genau das ein Teil des Problems, warum es so viele dieser Unfälle gibt. Spoiler.
Man könnte ja meinen, dass wirklich eigentlich niemand ein Interesse daran hat, dass solche Tauchsafari-Boote sinken. Weder die Betreiber, für die ist das ja wahnsinnig schlechte Publicity, noch die Militärdiktatur, für die das ja auch schlechte Publicity für Ägypten als Urlaubsziel ist. Wo genau habt ihr dieses Systemversagen ausfindig gemacht? Also an welcher Stelle läuft da etwas schief?
Ich glaube, das ist so eine komplexe Verkettung von Problemen, die es da gibt. Das beginnt wahrscheinlich damit, dass es eben auch im Korruptionsindex liegt dieses Land sehr hoch und da ist, glaube ich, der Kern des Problems, ne? Dass es eben kein Land ist, was sagt, oh, wir haben hier ein Problem, wie lösen wir es? Sondern im Zweifelsfall eben gesagt wird, nee, es gibt gar kein Problem, bitte gucken Sie in eine andere Richtung, ne? Also, dass es kein Problem und kein Lösungsbewusstsein gibt und alle irgendwie daran beteiligt sind auch.
Ja, also ich glaube, das Erste sozusagen sind die Betreiber der Schiffe. Das Zweite sind die Werften, auf denen diese Schiffe gebaut werden und wie sie gebaut werden. Dafür sind nämlich überwiegend die Betreiber zuständig. Und die Frage ist, gibt es beispielsweise sowas wie einen Schiffsbauingenieur, der die Statik und die Stabilität prüft? Und da ist die Antwort ein klares, naja, kommt drauf an. Dann ist die Frage nach der Ausstattung der Boote, sind da genügend Sicherheitswesten, sind genügend Rettungsringe, ist dieses und jenes in ausreichender Zahl, wenn denn mal was schief geht? Die Antwort auf 18 Schiffen, 17 Schiffen, die wir getestet haben, undercover, ist nein. Und das haben uns internationale Experten auch bestätigt. Und dann sozusagen geht es ja darum, was hätten die Behörden von all dem schon wissen können? Die Antwort ist eine ganze Menge. Unser Fall, den wir rekonstruiert und recherchiert haben, zeigt aber, obwohl es angeblich so irrwitzig strenge Kontrollen durch das Militär in den Häfen gibt, sind ganz frappierende Dinge lange nicht aufgefallen.
Vielleicht kann ich mal ein Beispiel nennen. Also das Schiff, um das es in unserem Podcast geht, war 44 Meter, als es gesunken ist. Aber auf den Schiffspapieren war es 34 Meter. Und obwohl das Schiff jede Woche kontrolliert wurde, ist das angeblich niemandem aufgefallen, dass das Schiff mehrere Autolängen zu lang war.
Das ist ja eine wahnsinnig dramatische Geschichte, die ihr da recherchiert habt, die ihr erzählt. Wie habt ihr euch entschieden, welchen Erzählton ihr da wählt, welcher Erzählton angemessen ist?
Also wir haben, glaube ich, die klassische Podcast-Erzählung genommen, nämlich wir haben die Reise der Reporter durch ihre Recherche, also so wie es eben auch tatsächlich gelaufen ist. Sie haben versucht, die Leute so nah wie möglich mitzunehmen von dem allerersten Treffen mit den Überlebenden, ich glaube 2 Wochen nach dem Unglück, bis jetzt zu den letzten Recherche-Steps am Ende und vor allen Dingen eben auch nach Ägypten, ne? Und ja, und haben dann, also Hostin bin ich. Sagt man das? Sagt man Hostin? Ich weiß es gar nicht. Gendert man das? Und aber Marc spielt eben auch als mein Co-Autor, kommt in dem Podcast die ganze Zeit vor. Und wir versuchen eben nicht nur zu erzählen, was wir getan haben, sondern auch schon, wie wir uns in manchen Situationen gefühlt haben.
Wie ist die Entscheidung gefallen, nur dich als Hostin auszuwählen?
Das war ehrlich gesagt eine ganz einfache, auch pragmatische Frage. Ich leite ja nebenbei noch ein Ressort. Ich hätte die Zeit gar nicht gehabt und eine Autorin, die bestimmte Dinge in der Recherche von Alpha bis Beta irgendwie schon mitgemacht hat, die ist natürlich top geeignet, das zu machen. Also Tina hatte die Zeit und Tina war so tief in der Recherche wie aus dem Team sonst praktisch niemand. Und dann hat sich die Entscheidung quasi von selbst getroffen.
Wir fragen hier im Podcast ja auch immer nach Momenten, in denen unsere Interviewpartner gezweifelt haben, in denen sie vielleicht nicht weiter wussten. Und zwar nach dem größten Struggle-Moment. Was war der größte Struggle-Moment in eurer Recherche?
Also ich glaube, der größte Struggle-Moment war tatsächlich auf unserer Recherchereise in Ägypten. Wir hatten uns vor eine Menge Sachen vorgenommen und haben die so abgeschichtet von je wichtiger, je später, dass wir quasi, wenn da was schiefläuft, dass wir danach möglichst schnell aus dem Land verschwinden können. Und wir waren jetzt ungefähr in der Mitte der Woche angelangt. Die beiden wichtigsten Sachen standen noch bevor, nämlich den Besuch der Werft und das Einsammeln der Akten, was bis dahin nun hoffnungswert war. So, und wir waren dann in einem eigentlich sehr schönen Ressort, gingen zum Abendessen, freuten uns gerade über einen Recherche-Zwischenerfolg, aßen mit gutem Appetit, gingen ins Bett und dann waren wir out. Und zwar für 2 Tage. Also wie das eben auch wahrscheinlich manchem Tourist schon passiert ist, haben wir einfach, ich will die Details jetzt nicht so, aber uns ging es nicht gut und es war so schlimm, dass wir zeitweise dachten, wir müssen ins Krankenhaus und können auf gar keinen Fall noch irgendwas machen, aber ja.
Es gibt tatsächlich aber noch sowas ganz Ernsthaftes, ich würde das jetzt nicht Struggle nennen, aber was uns über Monate wirklich umgetrieben hat, ne? Und das ist nochmal dieses Bewusstsein dafür. Informantenschutz ist immer wichtig für uns und für das Handwerk, aber in einem Land wie Ägypten, wir haben es schon gesagt, Militärdiktatur, hart geführtes Regime, das wenig Toleranz hat gegenüber Kritik, dass wir mit einer ganz anderen Verantwortung für unsere Gesprächspartner schon in dieses Land gereist sind und dass wir gut vorbereitet sein mussten und dass eigentlich klar war, uns darf kein Fehler unterlaufen. Also wir haben uns im Grunde genommen so eine Art Legenden geschaffen, wer wir sind. Wir sind als Vermögensverwalter dort eingereist, die sich für einen Einstieg in das Geschäft mit den Tauchsafaris interessieren. Und das hatte A, das Ziel, uns zu schützen, aber mehr noch, damit alle Gesprächspartner hinterher sagen konnten, denen gegenüber wir mit dieser Legende aufgetreten sind. Wir wussten nicht, dass das Journalisten sind. Das war wahnsinnig wichtig für uns und dass wir uns da gut haben beraten lassen. Und natürlich, was alle Technik angeht, keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, sein normales Diensthandy mitzunehmen, wo sehr schnell irgendwie die Spuren zur Redaktion zu verfolgen gewesen wären und so weiter und so fort. Wir haben uns entsprechende Social-Media-Profile aufgestellt und so weiter und das alles zu dem Zweck, a, uns, aber mehr noch, die Leute zu schützen, mit denen wir ins Gespräch kommen und dort einfach so aufzutreten, dass wir nicht als Journalisten auftreten.
Wie habt ihr euch da vorab informiert, worauf ihr achten müsst bei einer Recherche in so einer Militärdiktatur wie Ägypten?
Also wir haben mit einer ganzen Menge Experten, also sozusagen sowohl Ägypten-Experten als auch Korrespondenten, die in Ägypten vor Ort sind oder waren, gesprochen, um uns da halt auch erstmal so ein Bild zu machen, okay, wie sehr steht man da unter Beobachtung? Weil, also wir hatten es ja gerade schon mal kurz erwähnt, wir haben ja vorher schon über dieses Problem berichtet. Also gerade einen Monat, bevor die Sea-Story unterging, hatten wir einen großen Bericht über eben diesen Unfall-Hotspot Ägypten veröffentlicht. Und uns war nicht klar, kann es sein, dass wir dadurch schon auf so einer Art schwarzen Liste stehen und in dem Moment, wo wir einreisen, quasi schon so eine Art Alarmleuchte im Computer losgeht und entweder wir sofort zurückgeschickt werden oder in einen Hinterraum verfrachtet werden oder aber wir kommen ganz normal durch, aber wir werden ab dann beobachtet. Und tatsächlich diese Experten, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns tatsächlich gesagt, das kann alles passieren, aber man weiß es nicht. Ne? Also das ist eben auch das Wesen vieler Diktaturen, dass es eben keine klaren Regeln gibt, dass man sich immer unsicher fühlt. Und dass deswegen so eine Art Zwang ausgelöst wird, dass man sich selbst zensiert, weil man so viel Angst hat und so viel Unsicherheit ist, wie das System funktioniert.
Ja. Also das eine waren die Sicherheitsexperten sozusagen, die uns zur allgemeinen im Lage, im Land und so weiter beraten haben. Und dann haben wir aber natürlich bei Stern und RTL, vor allem bei RTL durch die Fernsehkollegen, auch eine große Menge an Expertise für Undercover-Einsätze, die wir natürlich auch genutzt haben, weil wir mit den Kollegen seit 2,5 Jahren sehr, sehr, sehr eng zusammenarbeiten und ja auch schon viele Recherchen zusammen gemacht haben, die vom Prinzip her ähnlich funktionierten. Der große Unterschied in dem Fall war, in diesem Land, mit diesem Setting, war die Verantwortung, die wir getragen haben für unsere Gesprächspartner, noch viel größer. Und das ist dafür völlig unabhängig, ob die wussten, mit wem sie sprachen oder nicht. Das war die ganze Zeit bei uns. Wir müssen alles Mögliche tun, um diese Leute zu schützen. Und im Podcast ist das so, wir haben keine einzige Stimme von diesen Menschen im Original belassen, sondern wir haben das alles sozusagen übersetzt und von Sprechern sprechen lassen, damit nicht Stimmautomaten am Ende entschlüsseln können, wer hat hier womöglich geredet.
Und wie war das nach der Recherche? Seid ihr mit euren Informanten, mit euren Interviewpartnern weiterhin in Kontakt geblieben und wisst ihr, ob die irgendwelche Konsequenzen davon tragen mussten, dass ihr mit ihnen gesprochen habt?
Also soweit wir das wissen, gab es keine Konsequenzen. Toi, 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 dass es auch so bleibt.
Ja, es ist jetzt aber ehrlich gesagt auch sozusagen Teil des Covers, nicht jetzt als Journalisten aufzutreten und sozusagen einen Paper Trail in E-Mails zu hinterlassen. Ach, übrigens, wir waren Journalisten. Ich glaube nicht, dass das besonders klug wäre. Mhm. Und so wurden wir auch beraten.
Nein, nein, aber wir hatten natürlich auch eine ganze Menge Informanten, die ja auch genau wussten, dass wir Journalisten sind, ne?
Okay, dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie im Podcast, die da heißt Tief inspiriert.
Tief inspiriert.
Mich würde interessieren, was euch zu dieser Geschichte inspiriert hat.
Also, wir sind beide Taucher, beziehungsweise Taucherinnen, waren schon an vielen Orten der Welt tauchen. Und einer der Gedanken, die wir natürlich bei dieser Recherche hatten, war, scheiße, das hätte uns auch passieren können. Und das ist natürlich schon neben allen journalistischen Treibern, die man bei so einer Geschichte hat, eben auch noch ein emotionaler, persönlicher, ne?
Ich glaube tatsächlich auch, dass einer der ganz, ganz frühen Anstöße schon vor längerer Zeit von einem Co-Taucher irgendwo in Indonesien kam, der von diesem Problem mal irgendwie berichtet hatte, ohne dass es noch in den Medien war und ohne, dass damals Ägypten noch so ein Hotspot in der Welt war. Aber es gab ähnliche Unfälle auch schon mal in Südostasien, nicht in dieser Menge, aber es gab sowas. Und ich glaube, jemand hat davon erzählt und so hat die Recherche irgendwann mal begonnen. Ja, da könnte man sich ja mal drum kümmern, weil das ist ja eine ganz gespenstische Situation, wenn man irgendwie 20, 30 Meilen vor der Küste ist und mitten in der Nacht, oft passiert es mitten in der Nacht, plötzlich so ein Schiff sinkt. Also man kann sich ja kaum was Fürchterlicheres vorstellen, als im offenen Meer ein brennendes Schiff zu haben, mit hochexplosiven Gastanks, wie es bei Tauchschiffen nun mal der Fall ist, und zu wissen, ich habe jetzt hier noch wenige Minuten, um mich von diesem Schiff zu retten, aber wenn ich Pech habe, bin ich hier mitten in einem Gebiet für Hochseehaie, also welchen Tod möchte ich jetzt gerne sterben? Das ist eine Situation, in der möchte man, glaube ich, in seinem Leben nicht sein.
Ist es denn bei euch häufig so, dass ihr eure Themen, zu denen ihr recherchiert, zu denen ihr arbeitet, so aus eurem privaten Leben mehr oder weniger generiert?
Bei mir klares Nein.
Bei mir auch Nein.
Wie kommt ihr sonst auf eure Themen?
Zeitung lesen?
Ja, also manchmal ist es, man schnappt was in Social Media auf. Ganz oft ist es so, man bekommt einen Hinweis, entweder anonym oder nicht. Oft ist es bei Zeitungslektüre wiederholt, fällt einem auf, das habe ich jetzt aber oft gelesen, was steckt eigentlich dahinter? Also es gibt so viele unterschiedliche Wege. Und natürlich ist es so, dass manchmal, wenn man im privaten Umfeld Gespräche hat über, ich nenne jetzt ein Beispiel aus einer anderen Recherche, die braunen Kinderzimmer. Also was machen eigentlich Kinder so in ihren Handys und wie lange dauert das, bis die in irgendwelche rechten Chatgruppen reingezogen werden oder sowas? Da kann es schon mal sein, dass so ein Impuls aus einem privaten Gespräch kommt. Das heißt aber auf gar keinen Fall, dass wir unsere Themen nur da suchen, wo wir Privatinteressen haben. Ich glaube, das interessiert die Leute nicht, sondern wir gucken schon immer auch, was hat eine gewisse gesellschaftliche Relevanz? Wo lohnt es sich am Ende auch, mehrere Monate Recherche reinzustecken? Weil wenn das am Ende nur uns interessiert und wir sind unsere einzigen Leser oder Hörer, haben wir ja gar nichts gewonnen. Das ist ja Quatsch. Also.
Mir hat letztens eine Investigativjournalistin erzählt, dass so ungefähr 50% ihrer Recherchen im Sand verlaufen. Sie hat irgendwo einen Hinweis oder so und geht dem nach und stellt dann fest, es ist nichts dran oder sie bekommt es nicht hart oder so. Wie ist das bei euch? Ihr arbeitet ja auch hauptsächlich investigativ.
Ich finde, das kommt darauf an, was man sagt, im Sande verlaufen. Also ich meine, man kriegt ja, es kommen viele Hinweise und bei vielen weiß man dann aber ehrlich gesagt schon, wenn man es liest, na, das ist wahrscheinlich nichts, ne? Also wenn man die alle einrechnet, dann sind es wahrscheinlich eher 90%. Aber die, denen, wo man von Anfang an das Gefühl hat, es könnte was sein, würde ich sagen, dass die Quote niedriger ist als 50%.
Ja, ich finde die Frage auch tatsächlich ganz schwierig zu beantworten, weil man gar nicht so genau weiß, was ist denn sozusagen 100%. Also ist jede E-Mail, die von einem möglichen Leser kommt, schauen Sie sich doch das mal an und so weiter, ist das schon eingerechnet? Dann würde ich sagen, die Quote ist ungefähr 5%. Geht es darum, was wir uns selber als Recherchen vornehmen? Und ich nehme das jetzt mal aus Erfahrung in mehreren Redaktionen aus den Ressorts, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe. Dann würde ich schon sagen, ist die Quote von aus dieser Recherche ist am Ende eine berichtenswerte Geschichte geworden, schon irgendwo in der Größenordnung 70-80%. Also da ist die Quote des Scheiterns nicht mehr so groß. Aber es hängt wirklich davon ab, was setzt man an als, das sind hier die 100%.
Was ist das für ein Gefühl für euch, wenn ihr merkt, ein Thema scheitert? Wie geht ihr damit um?
Wie jeder, der nicht erreicht, was er sich fest vorgenommen hat. Wir ärgern uns vielleicht, wir fragen uns, haben wir Fehler gemacht? Haben wir das Thema eventuell am Anfang falsch eingeschätzt? Wenn die Antwort darauf ja sein sollte, dann versuchen wir daraus zu lernen. Es ist jetzt tatsächlich aber so, seit wir beim Stern arbeiten, und das sind immerhin 2,5 Jahre, so ein richtig krachendes Scheitern. Also wir haben ein halbes Jahr in der Recherche gesteckt und am Ende wird nichts daraus. Es gab's nicht. Wir haben ehrlich gesagt eine erstaunlich gute Quote von, was eine Recherche zu einem relativ frühen Zeitpunkt versprochen hat. Das wurde am Ende auch eine relativ nach unseren Maßstäben gute Veröffentlichung.
Ich glaube, wir haben tatsächlich, seit wir beim Stern sind, eine 100%-Quote. Aber ich traue mich das kaum zu sagen, weil das schreit ja danach, dass das nächste Projekt Flop wird.
Ja, aber genau. Aber es ist halt auch klar, das kann jederzeit anders sein. Und man kann auch mal so eine Phase haben, wo man 2, 3 Sachen versucht und am Ende wird's nichts. Oder aber, Und das ist in dem Investigativbereich ja einfach auch eine Währung. Die Konkurrenz ist schneller. Und das, was man zwar selber weiß, das haben die anderen halt auch rausgefunden. Ne? Also wir haben lange zu den Reichsbürgern recherchiert, zu dieser Gruppe Reuss. Und das war im Grunde genommen ja das, was man so im Jargon der Journalisten Rattenrennen nennt, weil wirklich fast jede große Redaktion der Republik Fachleute auf dem Thema hatte, die das seit Jahren und teilweise seit Jahrzehnten machen und die wirklich tolle Journalisten sind. Und da war uns halt nicht klar, was von den Sachen, die wir da haben, hält uns am Ende, womit sozusagen, mit welchen Funden machen wir Nachrichten und machen wir auf unsere Recherchen aufmerksam. Und das ist natürlich so, also da waren wir schon auch nervös bis kurz vor der Ausspielung, bis wir irgendwann das Gefühl hatten, okay, das ist jetzt allmählich safe, aber jetzt darf bitte in den letzten 24 Stunden auch nichts mehr passieren, sonst wird's besonders schmerzhaft.
Jetzt haben wir viel über Scheitern gesprochen. Jetzt kommen wir zu einer sehr positiven Kategorie.
Reporterglück.
Wann hattet ihr bei eurer Recherche richtiges, waschechtes Reporterglück?
Ganz klar, die Art und Weise, wie wir am Ende zu dieser Akte gekommen sind, zu dieser Geheimakte. Und dass wir sie in einem Moment, als wir schon dachten, vielleicht wird das doch nichts, obwohl es uns irgendwann versprochen war, doch noch gelungen ist. Und das beschreiben wir in dem Podcast auch einigermaßen ausführlich. Also wir haben hart dafür geackert. Wir haben uns dieses Reporterglück, finde ich, auch echt verdient über Monate hinweg. Aber am Ende hatten wir einfach auch das Glück, zum richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein und die richtige Reaktion sehr kurzfristig irgendwie zu haben. Und dann hat's geklappt. Das war mein Moment. Und deine?
Also ich hätte genau die gleiche Antwort gegeben. Ne? Ich würde auch sagen, das Reporterglück sehr oft was mit Handwerk zu tun hat. Also ich meine, es gibt natürlich auch das Glück, dass man irgendwo reinstolpert. Aber in meiner Erfahrung nach ist in den meisten Fällen das Reporterglück beeinflussbar. Und in dem Fall war es halt eben, wie Marc gesagt hat, wir wussten, es gibt diese Akten, wir wussten, es wird wahnsinnig schwer, die zu bekommen, weil eine Militärdiktatur beschlossen hat, die sind unter Verschluss. Also dementsprechend hatten wir es mit einem Gegenspieler zu tun, der wirklich sehr viel größer und mächtiger war als wir und gar keinen Bock, dass wir gewinnen. Und deswegen mussten wir uns viel überlegen, wie wir das machen können und wen wir fragen können, ohne schon durch die Frage die Person in Gefahr zu bringen und wie wir auch die Übergabe dann gestalten. Und da war es dann halt lange unsicher, macht er es, macht das nicht? Und wenn ja, wie kann er das transferieren? Und er hatte dann halt irgendwann gesagt, er möchte das nicht schicken. Und dann hatte das aber genau in der Woche gehabt, wo wir in Ägypten waren. Und das war dann am Ende das Glück, dass wir halt noch am letzten Tag ihn noch getroffen haben. Ja.
Ja, ich würde sagen, man kann das Reporterglück nicht erzwingen, aber man kann ihm auf die Sprünge helfen. Stimmt. Und ich glaube, das große Rezept ist, wenn Plan A nicht klappt, einen Plan B zu haben und es mit Plan B zu versuchen. Und dann kommt man dem Glück vielleicht ein bisschen näher. Ich habe mit dieser Strategie sehr viele, sehr gute Erfahrungen gemacht in vielen, vielen Jahren in diesem Job.
Kannst du noch ein Beispiel geben, wann dir das gelungen ist? Oder auch du, Tina, gerne?
Ich wollte gerade sagen, also ich habe früher lange Zeit eher Porträts und Reportagen geschrieben und da ist mein Rat an alle Reportagenschreiber, Sitzfleisch, einfach bleiben, bis der Porträtierte quasi die Maske fallen lässt, weil irgendwann gibt jeder auf, irgendwann hat jeder einen Moment, wo man das die wahre Person sieht, selbst bei Profi-Politikern oder Promis. Und halt auch, je später der Abend, je weicher die Zunge sozusagen, auch das kann natürlich total helfen. Da sollte man nicht so viel selber mittrinken natürlich.
Kommen wir zu unserer letzten Kategorie.
Stolz wie Bolle.
Worauf an dieser Recherche seid ihr besonders stolz?
Also ich glaube, wir sind tatsächlich am allerstolzesten auf diesen Aktenfund. Wir sind natürlich auch stolz, dass wir es undercover rein und raus geschafft haben, nach Ägypten und aus Ägypten raus. Ja, und dass uns einfach bei einer Recherche, wo klar war, dass jeder Fehler wirklich schwere Konsequenzen hat, nicht nur für uns, sondern vor allen Dingen für unsere Gesprächspartner, soweit wir wissen, Klopf auf Holz, keiner unterlaufen ist.
Ja, Und dazu muss man wissen, in dieser geheim gehaltenen oder unter Verschluss gehaltenen Akte steht halt wirklich schwarz auf weiß ganz vieles drin, was jetzt nicht irgendwelche europäischen Ermittler böse, die den Ägyptern irgendwas Übles nachsagen wollen, herausgefunden haben, sondern da sind auf mehreren hundert Seiten dargelegt Verfehlung um Verfehlung um Verfehlung. Und wenn man das hält neben die öffentlichen Verlautbarungen, die führende Politiker beispielsweise nach dem Unfall in die Mikrofone der Weltpresse in die Welt gesendet haben, dann sieht man halt einfach auch, die haben dort eine Geschichte erzählt, die zwar vielleicht gut in die politische Agenda passte mit der Wirklichkeit, aber eher so marginal zu tun hat. Also mit einem Wort, da war viel Vertuschung im Spiel und diese Akten sagen, sie hätten es alles besser wissen können. Und das, was uns als Unfallursachen und als mögliche Gründe präsentiert wurde, stimmt einfach nicht. Es ist verkehrt und die Ermittler haben das rausgefunden und festgehalten.
So ganz grundsätzlich gesprochen, worauf seid ihr stolzer? Viele Hörer und Leser oder Zuschauer zu haben oder auf Anerkennung von Kollegen?
Puh. Also ich weiß ich jetzt nicht.
Ich fände das ganz einfach. Also wir sind ja ein Wirtschaftsbetrieb letzten Endes. Wir sind davon abhängig, dass wir das berichten, was unsere Leser, Hörer, Zuschauer interessiert. Ich freue mich natürlich über, wenn Fachleute, die in demselben Metier unterwegs sind wie wir, die einschätzen können, wie viele Extrameilen für diese und jene Recherche nötig waren oder nur um dieses Detail rauszufinden. Das ist toll und das tut auch gut, das will ich nicht bestreiten. Aber wir Redaktionen wären komplett nicht überlebensfähig, wenn wir nicht die Interessen unserer Leser und Zuhörer und unseres Publikums bedienen würden. So einfach ist das.
Wobei, das ist ja jetzt eine rationale Überlebensstrategie. Also ich glaube, dass unser Anspruch bei Sterninvestigativ tatsächlich von Anfang an war, dass wir Geschichten machen, die auf einem hohen journalistischen Niveau sind, also auf die man wirklich stolz sein kann, die aber trotzdem eine solche Breitenwirkung hat, dass sie eben nicht nur für die Galerie sind, um vielleicht irgendwo einen Preis zu gewinnen, sondern dass man mit denen wirklich viele Menschen erreicht und damit halt auch wirklich eine Reichweite und Relevanz hat.
Ja.
Und dass wir das bis jetzt offensichtlich ganz gut hingekriegt haben, darauf bin ich wirklich stolz, so kann man sagen.
Okay, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Tina. Vielen Dank, Marc.
Danke dir.
Vielen Dank. Dürfen wir noch was sagen? Ich würde mich wirklich noch sehr gerne bedanken, zum einen bei all den Kolleginnen und Kollegen, die diesen Podcast möglich gemacht haben, und zum anderen aber auch bei den Überlebenden, mit denen wir gesprochen haben, die uns ihr Vertrauen und ihre Zeit geschenkt haben. Ohne die wäre das natürlich auch alles gar nicht möglich gewesen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich eine ganz große Sache, Menschen, die so ein traumatisches Erlebnis erlebt haben, dass die bereit sind, mit Journalisten darüber zu reden.
Die haben uns wirklich sehr viel gegeben. Sie haben sehr viel Zeit uns eingeräumt und sicherlich auch in Momenten, in denen das für sie nicht nur einfach war. Und das verdient den größten Dank, ist es natürlich richtig, weil ohne sie wäre diese Geschichte niemals im Leben das geworden, was sie am Ende geworden ist, oder diese Recherche niemals das geworden, was sie geworden ist.
Okay, ich glaube, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das war Reporter Insights, ein Podcast der Reportageschule Reutling.
Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.